Ja, Gottes Wort hat viel zu sagen über das Thema Heilung, auch über das Thema Gebet. Und da gibt es viele Aussage-Eintexte, der immer wieder auch in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt. Den wollen wir uns anschauen. Der steht im Jakobusbrief. Je nach Bibelausgabe ist der woanders zu finden. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal. Hinter dem Hebräer oder vor dem ersten Petrusbrief, je nachdem. Also im Jakobusbrief, und zwar Kapitel 5. Und ich möchte mit euch die Verse 13 bis 18 anschauen. Jakobus 5, 13 bis 18. Da schreibt Jakobus: Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes oder fröhlich, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Amen. Ich glaube, wir können in diesem Wort zentrale Dinge, zentrale Prinzipien lernen über Gebet, über Glauben, über Heilung. Und Jakobus beschreibt hier einen praktischen Rahmen, der ein bisschen anders ist, als wir es in unserem Heilungsgottesdienst haben. Aber ich glaube, Jakobus sagt hier nicht nur, so darf das passieren. Aber er sagt, so kann es aussehen, ganz praktisch. Und ich glaube, Gott will uns heute ermutigen und Glauben wecken. Und er hat ja schon angefangen in den Berichten, er will Heilung wirken. Er will heilen an Leib, Seele und Geist. Und er will uns ermutigen mit diesem Wort, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich will 4 Gedanken mit euch anschauen. Ich will die alle kurz mit euch anschauen. Aber ich glaube, die können uns eine klare Sicht geben, können uns ermutigen. Das erste, suche Gott in jeder Lebenslage. Suche Gott in jeder Lebenslage. Das zweite, was hier deutlich wird, Gottes Auftrag an die Gemeinde ist, das heilt die Kranken. Drittens geht es um die wichtigste Beziehung über den Tod hinaus. Und viertens, Gott handelt durch unser Gebet. Gott handelt durch unser Gebet. Also, suche Gott in jeder Lebenslage. Frage, kleine Quizfrage zum Anfang, wer soll sich an Gott wenden? Einfache Antwort natürlich, jeder. Und Jakobus beschreibt hier verschiedene Lebenssituationen. Leidet jemand unter euch? Ist jemand guten Mutes oder ist jemand fröhlich, könnte man übersetzen? Ist jemand unter euch krank? Und für jede Gruppe sozusagen hat er verschiedene Anweisungen. Leidet jemand? Also das ist ganz ein ganz allgemeines Wort. Das kann auch Verfolgung sein oder irgendeine Not. Der bete. Ist jemand fröhlich? Der lobe Gott, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank? Der lasse über sich beten. Man kann das natürlich erweitern, wenn man möchte, sagen, also auch wenn du gut drauf bist, ruft Gott dich natürlich auch in die Fürbitte und deine Bitten vor Gott zu bringen. Und auch da, wo du in Krankheit bist, wo du in Not bist, da kann das eine ganz eigene Kraft entfalten, wenn du anfängst, Gott zu loben, ihm Psalmen zu singen. Das kann Mauern sprengen, Mauern von Selbstmitleid, Mauern von Verzweiflung und manchmal lesen wir sogar Gefängnismauern. Aber, also, das haben wir im Hinterkopf natürlich. In jeder Situation wollen wir lernen zu bitten und in jeder Situation auch Gott zu loben. Aber Jakobus geht es hier erstmal um was Einfacheres. Ganz einfach in jeder Situation, wie es dir auch geht, was dich auch bewegt. Suche Gott. Suche die Gemeinschaft mit Gott. Wenn du traurig bist, dann weine vor ihm. Wenn du fröhlich bist, dann tanze vor ihm. Wenn du enttäuscht bist von ihm, dann klage zu ihm. Aber was du auch tust, komm zu ihm. Und manchmal schleicht sich da eine Scheu ein, weiß nicht, ob ihr das kennt. Und entweder mir geht es so gut, dann denke ich vielleicht, naja, also da sind ja andere Leute, die haben richtige Probleme. Was will ich jetzt hier Gottes Sprechzeit sozusagen belasten? Oder wenn es dir, oder ich habe so viel Zweifel, so viel Fragen, so viel Ärger, das will ich nicht alles vor Gott ausbreiten. Oder ich schäme mich für das, wo ich mich selber in Schlamassel gebracht habe. Und das will ich erstmal selber aufräumen und dann irgendwie zu Gott gehen. Nein, Gott sagt, komm in jeder Situation zu mir. Im Psalm 62 betet der Psalmbeter, bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Ich habe über dieses Ausschütten nachgedacht. Wenn du was ausschüttest, kannst du ziemlich wenig selektiv sein. Ja? Also hab das vor Augen. Wenn du so ein Gefäß hast, irgendein Bottich mit allen möglichen Zeugs drin. Ich räume die Spielsachen der Jungs dann irgendwann, wenn es mir reicht, in eine große Kiste. Also alles, was rumliegt, was kein Zuhause hat. Ja, sage ich, okay, und jetzt seht zu, dass das irgendwo zu Hause kriegt. Und wenn das in der Woche noch, gucken wir mal, was wir in der Woche mit dem machen, was noch in der Kiste ist. Das kann man mit anderen Haushaltsmitgliedern auch versuchen. Aber du kannst dieses Gefäß haben und kannst sagen, dann picke ich eine Sache raus und guck mir das mal an und zeig das irgendjemandem. Und da sehe ich schon, da liegt noch anderes Zeugs unten drin. Das lasse ich lieber da drin. Wenn du so versuchst, eine Schublade aufzuräumen, übrigens, kleiner Haushaltstipp, dass du einzelne Sachen rausnimmst und überlegst, sie irgendwo hinzutun und die Hälfte tust du wieder rein, das funktioniert nicht. Sondern du musst die ganze Schublade auskippen, am besten mal auswischen und dann nur das reintun, was reingehört. Wenn du dein Herz ausschüttest, dann kommt alles raus, was da drin ist. Nicht nur das, was du für präsentabel hältst. Damit kann ich zu Gott kommen, das kann ich als Zeugnis erzählen. Gut, im Gottesdienst, ich würde auch gucken, was passt in die große Runde, was passt in den Hauskreis. Aber vor Gott, der kennt dein Herz sowieso. Er kennt das Innere deines Herzens, er kennt deine Freude, er kennt deinen Schmerz und er wartet darauf, dass du es mit ihm teilst. Denn da kann sein Werk auch bei dir beginnen. Wenn du, solange du es in deiner Kiste drin lässt und dich draufsetzt, sagt Gott, ich würde gerne daran, aber du lässt mich nicht. Und das ist gut, wenn wir es vor ihm ausschütten, da wo wir fröhlich sind, da wo wir traurig sind. In jeder Situation suche Gott, da will ich dir Mut machen. Das Zweite, was hier klar wird, heilt die Kranken, das ist Gottes Auftrag an die Gemeinde. Jetzt geht es konkret ums Thema Heilung. Bei Jakobus ist das sehr klar, wie er das hier beschreibt. Man soll die Ältesten rufen, die sollen für einen beten, sollen einen salben. Dann ist da auch noch von Sündenvergebung die Rede, auch noch von Gebet füreinander hin und her. Ich bin überzeugt aus Gottes Wort, dass das Gebet für Kranke, das Gebet um Heilung ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Also wir müssen da nicht sozusagen strukturkonservativ sein, sondern wir sagen, das muss ganz genau so ablaufen. Da muss auf jeden Fall Öl sein und das muss Direktimport aus Israel sein oder so. Oder das dürfen nur die Ältesten sein oder das darf nur so passieren. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 12 ist nicht von den Ältesten die Rede, da ist von Gaben der Heilungen die Rede. Ich habe nochmal nachgeguckt, aber Luther ist einfach Gabe gesund zu machen. Im Griechischen sind das im Plural seltsam, Gaben der Heilungen. Komisches Wort. Für mich heißt es zunächst mal, es gibt einfach verschiedene Formen. Das kann auch unterschiedliche Begabungen geben, das kann sich unterschiedlich gestalten. Und da gibt es offensichtlich den Dienst, das gehört sozusagen zum Dienstauftrag der Ältesten und da gibt es Menschen, die besonders begabt sind in dem Bereich. Und dann, ja, betet füreinander. Dann sind wir als ganze Gemeinde aneinander gewiesen. Du sagst im Hauskreis, betet für mich, ich muss nächste Woche ins Krankenhaus. Und der Hauskreis sagt, wir haben leider nicht die Gabe der Heilung und wir sind auch keine Ältesten. Sorry. Nein, natürlich nicht. Sondern Gottes Wort sagt, betet füreinander. Was hier deutlich wird, dieses Thema gehört nicht irgendwo an den Rand. Zu ein paar Exoten, da ist einer, der halt das irgendwie drauf hat. Da pilgern dann alle hin oder irgendwelche Spezialisten, sondern es gehört mitten in die Gemeinde. Also 1. Korinther 12 mit den Gaben geht es ja gerade darum, dass der ganze Leib zusammenwirken soll und die verschiedenen Glieder, die verschiedenen Körperteile haben jedes seine Aufgabe, aber die gehören alle zusammen. Und da gehört das mit rein, Und bei Jakobus wird dieses Thema sozusagen, wenn ich das so sagen darf, Chefsache, also die Gemeindeleitung, also nicht die Chefs, sondern die Diener, ne? Aber die Gemeindeleitung ist in der Pflicht. Warum ist das Thema hier so wichtig? Warum gehört es mitten in die Gemeinde? Auch wenn Jakobus sagt, betet füreinander. Da ist ja jeder dann gefragt. Was hat Jesus gemacht, als er auf der Erde war? Er hat gepredigt vom Reich Gottes. Er hat Kranke geheilt. Er hat die Gebundenen freigemacht. Und diesen Auftrag gibt er dann an seine Jünger weiter, als er sie dann aussendet. Die 12 und dann die 72 in Zweierteams, so wie wir das hier nachher machen. Er hatte gesagt, ja, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und dann sagen wir, okay, das waren natürlich die 12 oder die 70, 72, die da mit ihm unterwegs waren. Am Ende von Matthäus Evangelium, Matthäus 28, der Missionsbefehl, da sagt Jesus dann, macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Da kannst du zurückgehen in Matthäus Evangelium. Was hat er denn geboten? Aha, Bergpredigt. Spannende Sache. Aha, Aussendungsrede, Matthäus 10. Predigt das Evangelium. Heilt die Kranken. Macht die Gebundenen frei. Dann kann man natürlich sagen, okay, da sind bestimmte spezifische Anweisungen, welche Schuhe und Stöcke und Rucksäcke man mitnehmen soll, die wahrscheinlich nicht für alle Zeiten, für jede Situation gelten. Aber diesen Auftrag gibt Jesus weiter an seine Gemeinde. Über seinen Tod und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt hinaus. Das ist ein Auftrag für die Gemeinde. Und wenn wir dann weiterlesen in der Apostelgeschichte, sehen wir, wie die erste Gemeinde diesen Auftrag annimmt. Und das sind nicht nur die Apostel, die dann sich um den Heilungsdienst kümmern, sondern andere in der Gemeinde auch. Und Gott hat, ja, das Maß der Vollmacht, will ich mal sagen, war zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich groß. Wenn wir das lesen in der Apostelgeschichte, ja, da ist ein Kranker, klar, zack, wird geheilt, kein Problem. Und wir ringen darum und manchmal über Jahre und manchmal über Jahrzehnte. Und manchmal geht es ganz schnell. Wir haben das nicht in der Hand. Aber was zentral ist, den Auftrag, den hat Gott nie zurückgenommen. Er hat nie gesagt, das war jetzt mal für die Anfangszeit, die haben das damals noch gebraucht, ihr braucht das jetzt nicht mehr. Oder ihr habt jetzt moderne Medizin, da braucht ihr das nicht mehr, dass ich handle. Nein, auf solche Ideen kommt er nicht. Das Ganze, apropos Medizin, er soll die Ältesten rufen, dass sie ihn salben mit Öl. Gibt es manche Ausleger, die sagen, ja, Öl war damals ein Heilmittel, das kommt in der Bibel auch an manchen Stellen vor. Der Samariter, der sich da um den Verletzten kümmert, gießt Öl und Wein, interessant, in die Wunde, das, also als Heilmittel gedacht. Und manche sagen, okay, hier geht es eigentlich darum, dass Gebet und Medizin zusammengehören. Mich überzeugt das hier bei Jakobus 5 nicht. Diese Behauptung, weil hier heißt, sie sollen ihn salben im Namen des Herrn. Und ich glaube, dass die Salbung hier eine Zeichenhandlung ist, die die Gegenwart von Gottes Geist zeigt. Die Heilung ist nicht im Öl dann, aber es ist so wie das Handauflegen auch. Es ist ein Zeichen, ein geistliches Zeichen. Gott ist bei dir und er berührt dich jetzt, so wie ich dich berühre. Aber die Schlussfolgerung ist trotzdem richtig, dass Gebet und Medizin zusammengehören. Auch wenn das hier aus der Bibelstelle, glaube ich, nicht hervorgeht. Gott ist der Schöpfer des Universums, haben wir vorhin gesungen. Und er hat auch alle heilenden Kräuter geschaffen und alle Wissenschaftler geleitet, die synthetische Stoffe hergestellt haben, die Schmerzen lindern können, Heilungsprozesse beschleunigen können. Übrigens kann kein Arzt der Welt eine Heilung vollziehen. Er kann den Körper unterstützen, er kann Krankheitskeime irgendwie abtöten oder rausschneiden oder was auch immer, dass der Körper dann heilt. Das, ja, sagt der Arzt, das macht dann die Natur. Wir würden sagen, das macht der Schöpfer und der Erhalter dieses Universums. Und er hat diese Kräfte sicherlich, die man mobilisieren kann, in den Körper hineingelegt. Also im Vertrauen auf Gott bete ich und im Vertrauen auf Gott nehme ich auch Medikamente, wenn ich sie brauche. Und ich danke Gott für die Wunder der Spontanheilung, genauso wie für die Wunderwelt medizinischer Forschungsergebnisse. Nicht für alle natürlich und nicht für alles, was Leute sich dann ausdenken, aber es ist ein Reichtum, den Gott schenkt, weil alles aus seiner Hand kommt. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, haben wir neulich gehört. Also das können wir nicht voneinander trennen und sagen, das ist der geistliche Bereich, wenn man nur betet und sobald du eine Aspirin genommen hast, wird es ungeistlich oder so. Das funktioniert nicht. Oft weiß man dann ja auch gar nicht, Bin ich jetzt gesund, weil die für mich gebetet haben oder weil ich einfach mal vernünftig ins Bett gegangen bin früh? Letztlich, du kannst für beides Gott danken, dass du die Kurve gekriegt hast, ins Bett zu gehen und dass Gottes Heilungskraft an dir gewirkt hat. Also wir müssen das nicht auseinanderklamüsern, sondern wir können Gott danken in allem. Wie geht das jetzt praktisch? Heilung und das Gebet um Heilung ist Gottes Auftrag an seine Gemeinde und damit an uns. Und das ist der tiefste Grund dafür, dass wir es machen. Ganz simpel, nicht weil wir gemerkt haben, wir haben so eine fantastische Salbung. Und es passiert so, wie die Leute springen der Reihe nach aus den Rollstühlen, wir kommen gar nicht hinterher. Ich wünsche mir, dass wir mehr davon sehen. Ja, Gott ist derselbe Gott. Es ist ja nicht so, dass er es in irgendwelchen früheren Zeiten, als er noch richtig gut drauf war, mal gemacht hat und jetzt hat er irgendwie wie irgendein alternder Popstar seine besten Tage hinter sich. Gott ist derselbe Gott, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Aber wir machen das, dass wir uns ausstrecken nach Heilung, dass wir darum beten. Nicht davon abhängig, ob wir uns gerade besonders vollmächtig fühlen. Ob jeder, für den wir gebetet haben, dann sofort gesund ist hinterher. Sondern wir machen es, weil Gott es uns sagt. Weil Gott uns den Auftrag gibt und weil Gott uns die Verheißung gibt. Er fordert uns heraus, für Heilung zu glauben und zu beten. Und das tun wir. Und wir rechnen damit, dass er handelt. Und wir strecken uns danach aus, dass wir mehr davon sehen in unserem Land. Es scheint in anderen Teilen der Erde, vielleicht sind die Barrieren in den Köpfen nicht so groß. Vielleicht hat Gott an manchen Stellen einen anderen Plan. Vielleicht ist einfach das Maß an Glauben nicht so da oder die Verzweiflung nicht so groß. Weil wir haben so viele Alternativen. Da wird's dann, kann das mit der Medizin dann auch was Kritisches sein, dass wir dann denken, wir wären unabhängig. Wenn wir dieses Denken, oh, ich habe ein Problem, Arzt oder Therapeut oder wer auch immer, macht das weg. Ja, das Auto ist kaputt, gehst du in die Werkstatt, irgendwie, du bist krank, da gehst du halt zum Arzt und der muss das jetzt sofort reparieren. Und in anderen Teilen der Welt ist man einfach viel schneller herausgefordert, weil es eben keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, als sich total auf Gott zu verlassen. Aber er will auch hier handeln. Also, hier der Auftrag an die Ältesten, das machen wir auch. Wir haben es hin und wieder, dass jemand auch direkt uns anspricht als Ältester, sagt, bitte kommt, bitte betet, bitte salbe mich, gerade auch, wo jemand nicht mehr so mobil ist und nicht selber kommen kann. Nicht, du hast einen Schnupfen und sitzt zu Hause und bittest dann, dass alle mal zu dir hinfahren oder so. Aber wir machen das gerne. Wir haben den Gebetsdienst nach jedem Gottesdienst. Wir haben ja die Heilungsgottesdienste. Und wir haben eben da dieses Gebetsteam dann. Gibt es Überlappungen mit dem Ältestenkreis. Aber es sind einfach Leute, deren Herz für diesen Dienst brennt, denen Gott da auch eine Gabe geschenkt hat, denen Gott eine Leidenschaft dafür gegeben hat. Und das ist super, dass wir das haben. Und ich freue mich immer über diese Teamtreffen. Mitarbeitertreffen können ja manchmal einfach auch noch ein neuer Termin sein. Mit dem Gebetsteam ist immer super, weil wir einfach so klar wissen, dass wir nichts machen können. In anderen Teams, da weiß man immer noch, was man noch alles organisieren könnte, damit es dann besser läuft. Im Gebetsteam, okay, wir müssen einen Dienstplan organisieren und dann den Rest muss Gott machen. Oder wenn er es nicht macht, dann sitzen wir auf dem Trocknen. Das ist unheimlich entspannt und mich begeistert das, weil wir so auf Gott geworfen sind da. So, und dann haben wir einen Auftrag aneinander. Betet füreinander, sagt Jakobus. Das ist persönlich, das kann im Hauskreis sein, das kann auch hier sein. Neulich hat mich jemand angesprochen, hier im Bistro, mitten im Gewühl, ich habe da das und das, bin ich irgendwo angeschlagen gesundheitlich, bitte bete doch mal für mich. Da habe ich mir die Person geschnappt, habe die Hand aufgelegt, mitten im Gewühl und habe einfach kurz für sie gebetet. Das ist ein Stück Selbstschutz, weil ich sowas oft manchmal auch vergesse. Und dann weiß ich sofort, ich habe gebetet. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass das normal wird. Also die hat ein bisschen verblüfft geguckt, aber hat sich gefreut. Ist gut, wenn wir das machen. Ist auch übrigens so mit Arbeitskollegen oder so. Ne? Darf ich für dich beten? Ja, klar, kann ja nicht schaden. Und er denkt dann, du machst das dann zu Hause. Und wenn du plötzlich sofort gleich anfängst zu beten, kann der erstmal ein bisschen überrascht sein. Muss schauen, was Gott auch zeigt, was dran ist. Aber lass uns da aufeinander Acht geben und dann auch nachfragen. Hey, ich habe doch letzte Woche für dich gebetet. Was ist da draus geworden? Manchmal merkst du dann erst, wenn du gefragt wirst, oh ja, stimmt, die Schmerzen sind ja gar nicht mehr da. Die Schmerzen merkt man nur, wenn sie da sind und nicht, wenn sie nicht da sind. Ne? Dann vergisst man das auch schnell. Okay, also wir sind miteinander gefragt, hier weiterzugehen. Und das ist was ganz Normales ist. So, dann geht's aber weiter. über den Tod hinaus die wichtigste Beziehung. Wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das kommt hier so ein bisschen unvermittelt mit der Sünde. Sagt Jakobus jetzt, die Ursache von Krankheit ist, in persönlicher Schuld zu suchen oder ist immer in persönlicher Schuld zu suchen? Das sagt er nicht. Aber er sieht den Menschen als Ganzes. Und darin folgt er Jesus. Menschen, die zu Jesus kommen, sind für ihn nie die Gallenblase auf Zimmer 9. Ja, oder das Knie auf Station 2 oder so. Da wird dieser Gelähmte zu Jesus getragen und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ja nicht, dass er ihn nicht heilen konnte. Das zeigt, und dann ein paar fromme Sprüche macht, weil das leichter wäre oder so. Er zeigt hinterher seine Vollmacht. Aber er sieht den Menschen als Ganzes und er sagt, das größte Problem, was dieser Mensch hat, ist nicht, dass er nicht laufen kann, sondern dass seine Beziehung zu Gott noch nicht in Ordnung ist. Und da sehen wir immer wieder, wie Jesus durch die Menschen sieht und sieht, was sie brauchen in ihrer Situation. Und das ist nicht immer das, worum sie gebeten haben. Da ist diese Frau am Brunnen und Jesus sagt, ja, hol deinen Mann. Wie taktlos irgendwie. Aber das ist genau, da kann Gottes Heilung ansetzen. Oder dem reichen Jüngling sagt er, verkauf alles, was du hast. Weil er weiß, genau da lag sein Problem. Jesus sieht uns mit unserer Geschichte, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Geist als Einheit, die er geschaffen hat und die er auch wiederherstellen will. Und wir hatten diese Vielfalt ja in den Berichten vorhin. Und das kann bedeuten, dass jemand Heilung erlebt und darüber erst versteht, wer Jesus für ihn sein will. Das ist die Geschichte, die wir gehört haben mit der Kollegin, was dann weitreichende Folgen hatte. Da ist jemand anders, der erfährt, dass seine chronischen Rückenschmerzen genau an dem Punkt verschwinden, wo er sich versöhnt hat mit einem Familienmitglied oder wo er Vergebung ausgesprochen hat. Da können wir jetzt nicht ein Rezept draus machen. Aha, Rückenschmerzen, mit wem bist du irgendwie über Kreuz oder so. Aber das erleben wir. Oder ist ein Dritter, der ist seine Krankheit immer noch nicht los, aber hat gelernt, jeden Tag im Angesicht Gottes zu leben. Also deshalb trennen wir auch heute nicht. Nach dem Motto, heute beten wir nur für organische Leiden, alles andere dann wieder nächste Woche. Sondern wir erwarten alles von Gott. Dass er Beziehungen wiederherstellt, dass er in die Buße führt, dass er Emotionen heilt, genauso wie Entzündungen. Und wenn du Gebet in Anspruch nimmst, dann nutzt die Gelegenheit auch, wenn Gott dir was zeigt, was zwischen dir und ihm steht, auch das zu bekennen. Das kannst du vor den Zeugen machen, vor denen, die für dich beten, die werden darüber schweigen. Oder mach's, bevor du zum Gebet bist, in der Stille vor Gott. Er will dir auch vergeben. Und die Mitarbeiter sprechen dir gerne auch Vergebung zu, da wo du Schuld bekennst. Ein letztes: Gott handelt durch unser Gebet. Das ist eigentlich die Summe von dem Ganzen. Gott wird handeln. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und das ist das Wichtigste an dem Ganzen. Das schreibe ich über die ganze Predigt. Der Herr wird ihn aufrichten. Er tut es. Derselbe Herr, der auf den Straßen von Judäa und Galiläa die Menschen berührt hat und der nie jemanden weggeschickt hat. Sagt, tut mir leid, da kenne ich mich nicht aus. Derselbe Herr will hier heute handeln. Ich weiß nicht, wie er handelt an jedem Einzelnen. Ich weiß nicht, ob er jede Krankheit, die wir heute zu ihm bringen, heute sofort komplett wegnimmt. Wir erleben, dass es oft Prozesse sind. Aber er ist hier und er will handeln. Nicht du musst deine Heilungskräfte mobilisieren oder irgendwelche Übungen veranstalten. Nicht die Beter sind verantwortlich dafür, ob du geheilt wirst. Mancher pilgert von Heiler zu Heiler und sucht dann den mit der größten Power. Und wenn du für ihn gebetet hast, hat nicht funktioniert, dann eben geht er zum Nächsten. Es ist gut, immer wieder Gebet zu suchen. Aber den Heiler mit der größten Heilungspower, den kennen wir schon. Wenn ich das sagen darf, der heißt nicht Benny und der heißt auch nicht Reinhard und der heißt auch nicht Andreas und der heißt auch nicht Helmut und der heißt auch nicht Wolf Rüdiger und auch nicht Inge und schon gar nicht Alexander. Der heißt Jesus Christus. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Er ist der, vor dem Krankheit keine Bestand hat. Er ist der, der mit seiner Kraft hier ist und der dich anrühren will mit seiner Kraft. Und wie handelt er? Er handelt durch das Gebet seiner Kinder, lesen wir hier. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das gerechte Gebet vermag viel. Dieses Gebet Das ist nicht was, womit wir, das habe ich vorhin auch dem Team schon gesagt, wenn wir beten, dann trotzen wir nicht Gott etwas ab, was er eigentlich nicht rausrücken will. Manchmal haben wir so ein Bild von Gott, ja? Irgendwann sagt er, na gut, damit du mich dann endlich in Ruhe lässt, dann verstehen wir da so ein Gleichnis falsch, dann mache ich es halt jetzt. Eigentlich wollte ich ja nicht. Nein, das ist auch kein Trick, um ihn zu manipulieren, sondern unsere Gebete sind das Gefäß, in dem Gott uns die Geschenke seiner Barmherzigkeit geben will. Unsere Gebete sind der Kanal, durch den er seinen Segen fließen lassen will. Und dann sagt er auch, Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weil er diesen Kanal nutzen will. Das ist seine souveräne Entscheidung gewesen. Dieser Kanal kann verstopft sein durch unvergebene Sünde. Deshalb geht es hier auch um Vergebung. Deshalb das gerechte Gebet, das ist also nicht irgendein Überflieger, Heiliger, der noch nie gesündigt hat, sondern der, der Vergebung erfahren hat. Das ist der, der gerecht ist bei Gott. Der seine Schuld am Kreuz gelassen hat. Wer erfahren hat, dass Gott Vergebung und neues Leben schenkt, der weiß, der Vater hat noch viel mehr. Da, wo das hergekommen ist, da gibt es noch viel mehr. Und er gibt gern denen, die ihn ernstlich bitten. Die Verheißung gilt, der Herr wird ihn aufrichten. Amen. Und ja, wir wollen jetzt Zeit haben dafür, zu beten. Unser Team kommt nach vorne und unterstützt uns musikalisch. Wenn du kein Gebet in Anspruch nimmst, das ist okay, dann sei vor Gott in dieser, dann warte nicht, dass es fertig ist. Oder auch wenn du darauf wartest, dass du Gebet in Anspruch nehmen kannst. Du bist in dieser Zeit vor Gott, bete ihn an. Bete für die anderen, die für sich beten lassen, einfach mit von deinem Platz aus. Oder schau einfach, wo du zum Gebet gehen kannst. Wir verteilen gleich die Teams. Eins wird hinten in dem Gebetsraum sein, in dem kleinen Raum, also für die Gäste, wenn man zur Haupttür reingekommen ist, geradeaus die Tür. Die wird dann auf sein, wenn gerade kein Gebet da läuft. Dann könnt ihr, und ansonsten verteilen wir uns hier im Saal und ihr könnt euch dann hier vorne auch schon hinsetzen, wo Platz ist, oder einfach schauen, wo jemand dann frei ist sozusagen. Und wir können alles vor Gott bringen, unsere Beziehung zu Jesus, Heilung an Leib, Seele, Geist. Ob Gott dann sofort handelt oder ob es ein Prozess ist, den er anstößt oder weiterführt. Er ist hier, er will segnen, er will anrühren. Und ich lade dich ein, zu ihm zu kommen. Und Herr, wir danken dir, dass du dieser lebendige und mächtige Gott bist und dass du ein Gott bist, der gerne heilt. Und wir beten, dass du diese Zeit nutzt. Wir kommen jetzt zu dir mit leeren Händen. Aber wir kommen zu dir, zu dem, der, bei dem alle Reichtum und alle Fülle ist. Und Herr, wir erwarten, dass du die niedergedrückt sind, durch welche Last auch immer, dass du sie aufrichtest in deiner Kraft. Halleluja. Komm, Herr Jesus. Amen.